Ich möchte überleiten zum Teil mit der MAF. Ich habe das zwei, dreimal falsch geschrieben. Ich habe einmal Motor Aviation Fellowship geschrieben, aber das stimmt überhaupt nicht. Das heißt Mission Aviation Fellowship. Was das genau bedeutet, wird uns der David jetzt erklären. Er kommt jetzt auf die Bühne, das ist der David, der ist der Vizepräsident, glaube ich, gell, von der MAF. Und ich möchte ihn, bevor wir noch ein paar Lieder mit der Kigo-Band singen und er noch sein Referat hat, noch ein paar Fragen stellen, David. Danke, David, dass du da bist und die Arbeit von der MAF vorstellst. Meine erste Frage, die ich dir möchte stellen, ist, was ist in deinem Leben der erste bewusste Berührungspunkt mit unserer Mission gewesen? Kannst du davon erzählen?
Das ist ein Zeitpunkt, den ich nicht einmal genau beziffern kann. Ich bin sowieso ziemlich vergesslich. Also wenn ich euch einen Namen nicht mehr weiss, dann tun wir da bitte nicht ankreiden. Es muss irgendwo im Teenageralter gewesen sein. Wir haben zu Dürrenäsch, also ich bin ja in Leutwil aufgewachsen und wir haben dort immer wieder so Evangelisationen gehabt, zum Teil über eine ganze Woche rein. Und da hat es einen Referent gehabt, den Namen weiss ich auch nicht mehr von ihm. Und der hat am Schluss von dieser Woche aufgerufen und hat gesagt, die Ernte ist gross, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Und es soll sich doch jeden überlegen, ob er nicht so ein Arbeiter wäre und sich könnte äußere, also eben Mission, klassische Mission vorstellen. Und ich bin im hinteren Teil gehockt und ich habe einfach gedacht zu mir, Gott bitte, nicht ich. Das war nichts für mich, haben wir das nicht vorstellen können. Und jetzt, ein paar Jahre später, muss ich sagen, mal, eigentlich, ich wäre bereit.
Hast du ja schon Einsätze gemacht, gell? Längere?
Genau, also wir haben zwei gemacht. Eins waren wir in Madagaskar, ein Jahr. Und jetzt vor einem Jahr sind wir 4 Monate in Indonesien gewesen.
Wie wird man Vizepräsident von der MAF? Warum gerade MAF? Und hätte es auch eine andere Organisation können sein?
Also Vizepräsident, das ist eigentlich auch so, ich würde sagen, Führung. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, Führung. Das ist so ein christlicher Jargon. Aber es war vor 2,5 Jahren, ich war in meinem Leben so ein bisschen an einem Punkt und nicht gewusst habe, wie weiter. Knapp 40, oder? Man hat etwas erreicht schon, ein bisschen Karriere gemacht. Und nachher ist man irgendwie da und denkt, ja, und jetzt arbeite ich noch 25 Jahre und was ich jetzt weiter? Und dann ist da eigentlich wie so, ich war mal im Kino mit meinem Vater und dort habe ich irgendjemanden getroffen und nebenan ist eben der aktuelle Geschäftsleiter gesessen und der hat mich dann so angeschaut und ich dem gesagt, wo ich so gesagt habe, wenn ich gerade so ein bisschen stehe, gesagt, da wäre etwas, wie siehst du es? Und so bin ich dann reingekommen, also einfach im Vorstand, bin so ein Team reingekommen, das funktioniert hat und wo jeder schon seinen Platz gehabt, also es hat jemanden, der Personal unter sich hat, der mit den Missionaren vor Ort in Kontakt ist, andere, die in der Aviatik, also so die ganze Pilotenausbildung und so unter sich hat. Und das war alles so ein bisschen gegeben gewesen. Und ich bin ein bisschen als Neuling reingekommen und dann war einfach das Vizepräsidentenamt noch frei gewesen. Und der Präsident wäre froh gewesen, er hätte jemanden gehabt.
Aber ganz konkret, also, weißt du, den Beitrag jetzt hat die Organisation oder für die Organisation?
Ja, wir haben im Vorstand haben wir natürlich reguläre Meetings. Wir müssen abklären, wie die Stoßrichtung aussieht von der Gesellschaft. Wo wollen wir investieren, auch betreffend Werbung und wo wollen wir unsere Ausgaben bündeln. Und den Präsident vertreten, wenn er mal nicht rum ist, also Stellvertretung und einfach so ein bisschen allgemeine Arbeiten. Also ein Teil ist natürlich auch so Zeug machen wie heute, jetzt bei euch, einfach die MAF bekannter zu machen.
Eine ganz kritische Frage zum Abschluss. Braucht es überhaupt Missionsorganisationen? Gibt es nicht einen Haufen Schwierigkeiten in der Konfrontation der Religionen, wenn man nicht gescheit an den Ländern oder den Orten, den Völkern das lohnt, was sie haben und den Frieden irgendwo wahren, wo ist?
Ja, also die Frage habe ich schon öfter gehört, vor allem von Kirchen distanzierten Leuten, die das Gefühl haben, man soll doch die Stämme und die Leute einfach in Ruhe lassen irgendwo und sie vor sich hin an ihren alten Riten und so lassen. Was wir erlebt haben, vor allem vor einem Jahr, als wir in Indonesien waren, wir sind wirklich unter einem Stamm gewesen, wo sie noch Kannibalismus betreiben. Und wenn ich dann das erzählt habe, meinen nicht-christlichen Kollegen im Geschäft, haben sie gesagt, ups, so etwas, ja nein, also das sollte man dann schon eindämmen, oder? Also dort machen wir dann irgendwie einen Schnitt. Und beim anderen, allen anderen, ich müsste sagen, ja, aber eigentlich ist der Missionar, der vor Ort ist, der Einzige, der denen ihre Kultur noch konserviert. Meistens ist das irgendjemand, ich sage jetzt von Wycliffe oder von irgendeinem NTM, von einer Organisation, die zuerst einmal Alphabetisierung macht, ihre Sprache aufnimmt, ihre Kultur. Ich meine, ein Gegenstand hat schon mal einen Namen gegeben, aber man muss die ganze Kultur zusammenfassen, macht eine Geschichte von diesem Stamm. Und 100 Kilometer oder vielleicht 50 Kilometer weit weg ist schon der nächste Stamm, der hat ganz eine andere Geschichte. Oder? Und wenn man die einfach nicht würde missionieren, sage ich jetzt, dann würde die das Vakuum, das irgendwann entsteht, weil die ganzen multimedialen Sachen, also Fernsehen, Internet, Nattel und so, das kommt auch langsam zu denen raus. Und dann ihre Kultur, die ist im Nu weg. Also Australien ist ein typisches Beispiel. Australien ist einfach durch die Weißen irgendwann eingenommen worden und die Aboriginals sind verdrängt worden und heute ist dann ihre Kultur irgendwo. Oder? Und darum muss ich sagen, Mission ist eigentlich der einzige Weg, um deren ihre Kultur zu konservieren. Auf der einen Seite. Und das andere, was wir auch sehr, sehr stark erlebt haben, die leben alle unter einem extremen Druck von diesen Geistern. Also die Ahnengeister, das ist extrem. Alles, was sie nicht verstehen, ist ein Geist. Und wenn jemand jetzt von einer Schlange gebissen wird oder von einem Wurm oder irgendetwas, dann wird er nachher auspeitscht oder irgendwie mit einem Messer geritzt, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Geist, der den in Beschlag genommen hat oder der Schlange gesagt hat, man muss ihn beißen. Und oft sterben die Leute nachher, weil sie irgendeine Infektion haben, also gar nicht am Biss, sondern an den Folgen. Und dem muss ich sagen, ist natürlich Mission, also sehr
interessanter Ansatzpunkt, dass Missionare Kultur erhalten. Das ist wirklich ein interessanter Ansatzpunkt und du hast dich damit recht gefertigt, um nachher uns noch etwas zu erzählen von dir. Aber zuerst darfst du nochmal runter, nochmal ein bisschen Luft holen und dann darf Kigo Band führen kommen und wir singen ein paar Lieder zusammen. Danke, Kigo Band, dass ihr da seid. Sehr reduziert. Dafür mit starker Unterstützung vom René.
Ich denke, oder ich hoffe, dass ich euch ein bisschen lustig machen konnte in der ersten Minute. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen durchziehen durch die nächsten 20 Minuten. Was ist Mission Aviation Fellowship? Ihr seht den Namen, zeigt eigentlich schon einiges. Also Mission steht für Mission. Aviation für Flügerei und Fellowship, eigentlich zusammen sein. Also, der Name ist bewusst so gewählt worden, weil die ersten Flüger oder der Ursprung von dieser Gesellschaft war dort. Ich erzähle später noch ein bisschen etwas dazu, wo man eigentlich die Flügerei angefangen hat einsetzen in der Mission. Und heute sagt man im deutschen Sprachgebrauch Missionsflügerei. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier dem mal vorzustellen. Ich habe früher schon etwa mal mit Leuten gesprochen und es ist eigentlich lustig, die Gesellschaft gibt es seit 70 Jahren oder mehr als 70 Jahren und ist eigentlich auch im christlichen Bereich nicht so bekannt. Ja, dann eine Studie gesehen, das ist eine typische Piste, die wir fliegen. Nicht so konventionell, sie ist nämlich ein bisschen uneben und es geht oben runter. Das ist da hinten der Bremshügel. Also man kann nur von einer Seite anfliegen, sprich hier von vorne, rollt dann hinten nur, da oben kann man kehren und Passagiere, die jetzt hier stehen, nehmen und nachher wieder durch abrollen. Es gibt also nur einen Weg Zuflug und einen Weg Wegflug. Und das ist sehr oft der Fall. Jetzt in dieser Umgebung hier sieht es noch relativ trocken aus, manchmal ist es ein bisschen nass, manchmal ist es gebirgig. Wir fliegen eigentlich überall dort hin, wo niemand anders hinfliegt. Sobald noch ein kommerzieller Flugdienst aufgenommen wird und eine zweite, dritte Organisation, dann ist MAF nicht mehr dort, weil man will natürlich die gesamte Ökonomie in einem Land nicht beeinflussen. Also man fliegt wirklich nur dort hin, wo sonst niemand fliegt. Oft in diesen Ländern sehen die Strassen so aus, das ist noch ein schönes Bild. Erstens ist es einmal Trockenzeit, zweitens ist hier auch ein Teil asphaltiert. Trotzdem braucht es zum Teil tageweise Reisen, um von A nach B zu kommen. Und in der Regenzeit sieht es dann manchmal so aus. Dann bleiben auch die Lastwagen so stecken und man bringt sie gar nicht mehr raus. Man muss einfach warten, bis wieder trocken wird und man sie dann rausschleichen mit einem anderen Fahrzeug. Wir sind an vielen Orten, wo wir im Einsatz sind, der einzige Zugangspunkt zur Aussenwelt. Gewissen Ort ist da vielleicht ein bisschen übertrieben, weil man kann auch zwei Wochen laufen oder vielleicht 3 Tage laufen und nachher noch 2 Tage mit dem Bus oder mit dem Auto unterwegs sein. Aber mit dem Flieger ist man natürlich viel schneller. Man kann innerhalb von einer Stunde von A nach B fliegen. Und man sieht es auch hier, also zum Teil kommen die Leute wirklich 2-3 Tage per Fußmarsch überhaupt, bis sie hier oben in einer Piste sind. Weil gerade im Gebirge, das ist jetzt hier in Papua-Neuguinea, gibt es leider nicht so viele ebene Strecken und man kann auch nicht überall eine Piste hinbauen, wo man eine Wette bauen. Mit dem Zugang zur Russenwelt kommt automatisch auch der Zugang zur medizinischen Versorgung. Das ist ein wichtiger Teil von uns. Das ist oftmals der einzige Punkt, wo die Leute überhaupt können Zugang haben, also irgendwie das nächste Missionsspital, wo man ist. Man kann anrufen, also per Funk die MAF beordern, zum Hinfliegen und man kann die Leute dann so abholen und ihnen auch das Überleben also oft ermöglichen. Und der dritte Punkt ist Zugang zum Evangelium. Das ist jetzt nicht einfach ein Floskel. Und es sieht hier auch sehr locker aus. Aber für mich ist das eigentlich ein wichtiger Punkt, weil sonst wären wir einfach eine humanitäre Organisation. Und von denen gibt es viel. MAF hat aber schon zum Ziel gehabt, ganz am Anfang, also vor 70 Jahren, im Leitbild, dass wir eine Unterstützung sein für alle Missionsgesellschaften. Und das hat man bis heute. Das Leitbild ist immer noch genau gleich wie vor 70 Jahren. Und wie ich vorher schon angetönt habe, die Leute, das ist jetzt hier auch in Papua, also da, die leben wirklich in einem Geisterglauben. Und alles, was irgendwie passiert mit ihrem Leben, ist verknüpft mit einem Geist. Und unter dem Druck leben die. Und wenn die das Evangelium bekommen, dann werden sie frei. Und das wird es wirklich, also denen ihr Verstand geht auf und sie freuen sich, dass sie nicht mehr unter dieser Bürde von diesen anderen Geistern leben müssen. Wir arbeiten eigentlich immer unter dem Grundsatz Hilfe, Hoffnung, Heilung. Typischer biblischer Grundsatz, Nächstenliebe. Wir leben die, indem wir eben Hilfe bieten, halt in Transportdienstleistungen. Und da entsteht Hoffnung und Heilung. Das Bild ist von einem Rinderhirt, der ist überfallen worden. Die Rinder sind ihm geklaut worden und er ist zusammengeschlagen worden. Und am Schluss hat ihn jemand gefunden. Das ist eigentlich so ein bisschen wie der barmherzige Samariter, hat ihn mitgenommen. Nächste Missionsstation, der konnte per Funk Hilfe anrufen. Man konnte ihn ins Spital fliegen und er ist gesund wieder zurückgekommen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo einer selber erlebt, als er Hilfe erfahren hat und am Schluss hat er nicht einmal etwas zahlen dafür. Er hat Hilfe, dann kommt er Hoffnung wieder rüber, er kann überleben und am Schluss kommt er Heilung rüber und das nicht nur Heilung am Körper, sondern auch am Geist. Solche Leute sind sehr empfänglich für das Evangelium und die fragen sich natürlich, wieso kommt ein weisser Mann oder mittlerweile auch viele Einheimische, die bei der MAF arbeiten, wieso können die mir helfen und das unentgeltlich? So hat es angefangen, etwa vor 71 Jahren. Es ist lustig, weil es hat mehrere Leute weltweit gegeben, die gleiche Idee hatten, nämlich ein paar Leute in Amerika, ein paar in England und ein paar in Australien. Und das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die meisten Piloten, also Kriegspiloten. Und die haben das Gefühl gehabt, ja, mit solchen Hilfsmitteln, die man heute hat, also dort zumal eben Propellerflüger, kann man doch auch etwas Besseres anfangen, als einfach irgendwie einander zu zerstören. Und sie haben auch gehört voneinander, also die Europäer oder die Engländer, das ist der Stuart King auf dem Bild da rechts. Der Gründer von der MAF Europa, der hat den Kontakt aufgenommen mit den Kollegen, die er kennt hat in Amerika und so haben sie den Namen zusammen festgelegt. Also der Name ist ein Konglomerat von 3 Kontinenten eigentlich. Früher hat das Logo noch ein bisschen anders ausgesehen, aber man sieht, ganz früher hat es auch eine Bibel drauf gehabt, die haben es vielleicht im vorherigen Video auch gesehen. Heute haben wir die Taube drauf auf dem Logo, wie man da unten auch sieht. Der Herr, der Stuart, ist 93 mittlerweile, er lebt noch, er war letztes Jahr in der Schweiz, wo wir 70-Jährige gefeiert haben und er ist eine ganz lässige Persönlichkeit. Er ist ganz eine zurückhaltende Person und sagt, er hat eigentlich nie gedacht, was aus dem System oder aus seinen Ideen eigentlich hätte können entstehen können. Ohne Gott wäre das nie gegangen. Sie haben angefangen mit einem Flüger, sind irgendwie durch Afrika gekurft, haben sogar noch Crash gehabt, sind noch in den Berg getonnert, haben das Flugzeug verloren. Haben müssen zu Fuß gehen, haben ein neues können organisieren, immer mit Spendengeldern, ist alles über Spenden getragen. Und heute haben wir ziemlich viele Flugzeuge. Jetzt wollte ich gerade fragen, vielleicht auch die Kinder, Was denkt ihr, wie viele Flugzeuge hat MAF heute? Unsere Kinder dürfen nicht mitmachen. Ihr könnt es einfach rufen und ich sage dann mehr oder weniger. Und der, der nachher genau die Zahl getroffen hat, kann sich hier ein Käppi auslesen. Wer macht den Anfang? Ja? 200. Weniger als 200 und mehr als 100. Einfach rufen. 130, ganz nah, noch etwas mehr. Nein. Ein bisschen weniger als 140, ein bisschen mehr als 130. Weniger als 135. Auch noch weniger. 132. Da vorne. Welche Farbe? Kannst du auslesen. Es rot. 132 Flüger haben wir. Wir haben auch schon mehr gehabt. Es war auch schon über 140. Man hat die Flotten auch müssen reduzieren und geschaut, auch wegen Ersatzteilen und so. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass man gleiche Flüger einsetzt, dass man da auch günstigen Flugdienst anbieten kann. Wir sind übrigens die Fluggesellschaft auf der Welt, die am meisten Pisten, verschiedene Pisten anfliegt. Es sind fast 2000 verschiedene Pisten, die wir anfliegen, regelmässig. Also es gibt keine Fluggesellschaft auf der Welt, die das macht. Und auch nicht unter diesen Bedingungen. Unsere Haupteinsatzländer sind in Afrika, wie man hier sieht, Kamel, das ist auch so ein kleiner Flüger, eine kleine Cessna. Oder in Asien, das ist ein ziemlich moderner Flüger hinten dran. Oder auch in Lateinamerika. Auf der nächsten Folie sieht man noch ein bisschen, wie das aufgeleistet ist. Wir haben also etwa 30 Länder, wo wir tätig sind, wo wir Programme drin haben. Die sind hier so mit diesen Runden rundum eingezeichnet. Und das sind die 3 operative Einsatzgebiete, also Amerika, England und Australien. Und wir als Schweiz sitzen da drin. Und ich muss einfach noch schnell präzisieren, Vizepräsident, also ich bin nicht Vizepräsident von dieser ganzen Organisation, sondern auch vom Schweizer Ableger. Es gibt ganz viele Ländergesellschaften und die Schweiz ist eine von denen, also MAF Schweiz. Die sind jetzt hier nicht eingezeichnet, aber die sind hier oben durch, in diesem Bereich und auch Südamerika und auch hier Australien sind sogenannte Geberländer. Dort schauen wir, dass wir Leute rekrutieren können und auch Finanzen, also Spenden sammeln. Und die werden dann in den operativen Zentren zusammengefasst und fließen dann eben den einzelnen Projekten hier zugute. Und man hat hier schon bei der Gründung angefangen, das ein bisschen zu bündeln. Amerika war vorwiegend für diesen Bereich zuständig, England vorwiegend für Afrika und Australien vorwiegend für einen asiatischen Raum. Das hat sich dann ein bisschen verzettelt in den Jahren, bei 40 Jahren passiert viel. Und heute ist es so, dass wir 16 Personen oder Familien im Einsatz haben, nur von der Schweiz aus. Und die sind in diesen Ländern im Einsatz, also Liberia, Uganda, Kenia, Sambia und Madagaskar. Und hier im asiatischen Raum plus in Nepal seit letztem Jahr. Wir sind eine typische Supportorganisation, das heisst, wir sind eigentlich nicht, treten nicht so direkt in Erscheinung. Das ist ja vielleicht auch ein Nachteil und vielleicht auch der Grund, wieso das viele nicht so kennen. Wir fliegen für 1500 Partner. Und da hat es Rote Kreuz oder andere Gesellschaften, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und ohne die könnten sie auch nicht vor Ort kommen. Also ohne das Transportmittel ist auch die Arbeit nicht möglich. Wir fliegen für, ja, unter den 1500 können wir euch selber erahnen, wer da alles dabei ist. Also von allen namhaften Hilfsorganisationen sind da auch vertreten. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf ein Projekt, das sehr aktuell ist, oder immer noch aktuell für uns, eingehen. Das ist Nepal. Am 28. April im letzten Jahr hat es ein starkes Erdbeben gegeben in Nepal und dann drei Wochen oder zweieinhalb Wochen später noch ein zweites. Und dort haben wir dann mitgeholfen und da möchte ich euch ein paar Sachen dazu erzählen. Nepal ist hier das Land da drinnen, da unten ist Indien und da oben ist China. Nepal ist etwa 3,5 Mal so gross wie die Schweiz. Da hinten ist die Schweiz abgebildet und da sind die Umrisse von Nepal. Da oben ist China und da haben wir die höchsten Berge der Welt, also das ist der Mount Everest. Die Spitze ist zweiteilt, der eine Teil gehört zu Nepal, der andere zu China. Hat also sehr viel gebirgige Teile und da ist Kathmandu, das ist die Hauptstadt. Jetzt, die Beben sind östlich und westlich gewesen, also etwa 80 Kilometer hierher und 80 Kilometer hierher, nicht genau am gleichen Ort. Und die haben aber extrem viel Zerstörung leider hinterlassen. Hier auf dem Bild sieht man einfach mal exemplarisch dafür, wie es etwa ausgesehen hat. Also fast alles war hier zerstört gewesen. Und für mich ist hier eigentlich ein beeindruckendes Bild, nicht wegen der Zerstörung, sondern auch hier ist wieder der Grundsatz Hilfe, Hoffnung, Heilung. Man hat Hilfe angeboten, da sieht man es vom Roten Kreuz, es gibt auch ganz viele andere Hilfsgesellschaften, die geholfen haben. Man hat ihnen geholfen mit ganz einfachen Sachen, mit Nahrungsmitteln, Wasserfilter, mit so Decken, mit Plastik. Und mit der Zeit kann sich aus dieser Hilfe wieder Hoffnung entstehen und nachher das ganze Land wieder aufgebaut werden. Es geht aber Jahre, bis da wieder so ist wie vorher. Und das mediale Interesse ist eigentlich meistens weg, oder? Heute hört man, also ihr habt wahrscheinlich jetzt nie mehr etwas gehört von Nepal in den News, weil es ist schon wieder eine Erstkrisenherde irgendwo rum. Und für uns ist aber wichtig, dass wenn wir neu sind, dass wir dann langfristig ein Engagement haben und dort wieder stabile Hilfsarbeit können machen vor Ort. Jetzt haben wir kurz einen Videoclip zum Projekt in Nepal. Mit jedem... Kannst du mir vielleicht das Mikrofon geben? Mit jedem Sack Reis. Es ist leider auf Englisch, ich muss es übersetzen. Mit jeder Decke. Mit jedem Wasserfilter. Mit jedem einzelnen Flug. Tun wir wieder aufbauen. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, um Nepal zu zerstören. Was sie zuerst gebraucht haben, war Unterschlupf und Essen. Und ohne Helikopter ist man eigentlich vor Ort nicht hergekommen. Die MAF hat 10 Stunden pro Tag geflogen mit 2 Helikoptern. Und man ist alle 9 Minuten hat der Flug stattgefunden, während diesen 10 Stunden. In 2 Monaten hat man 2000 Flüge gemacht. Etwa 2400 Passagiere geflogen. 210 Destinationen angeflogen. 375 Tonnen Material. Man war für 69 Organisationen unterwegs. Sie haben einfach festgestellt, dass wo sie gehört haben, die Mafia steht, dann haben sie riesen Freude gehabt, weil sie gewusst haben, mit denen kommen sie als Ziel. Schnell zum Übersetzen. Zusammen können wir wieder aufbauen. Ja, er flog zu seiner Zeit. Mitten hat es einmal ein Bild gehabt, ich möchte mich nicht erinnern, von einer Zeltstadt. Das war ein Dorf, wo 600 Einwohner hatte. Das Ganze ist abgeräumt worden durch eine durch die Erschütterung und nachher noch Felsstürze. Und die Leute sind nachher alle abgezogen in einer sicheren Position und haben dort eine Zeltstadt aufgebaut. Und natürlich brauchen die Wasser, sie brauchen Decken und so weiter. Und lustig ist, oder nein, ist nicht lustig, aber es ist interessant, von diesen 600 hat es nur 18 Leute sind gestorben bei dieser ganzen Geschichte. Also ich, als anderes Video habe ich mir zuerst überlegt, um da zu zeigen, das Dorf ist einfach platt. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass überhaupt jemand überlebt hat. Und 98% haben überlebt davon. Das sind natürlich so ein bisschen die neuesten Zahlen von diesem Einsatz, also alle 13 Minuten bis am 8. Januar. Die neuesten Sachen habe ich noch nicht besitzt, bis Ende März ist dann wieder die Periode zum Abrechnen. Alle 13 Minuten sind wir geflogen, 11 Gebiete angeflogen, 58 verletzte Personen. Es war nicht die Idee gewesen, um verletzte Personen zu fliegen, muss man auch sagen. Also, da hat es natürlich gehabt. Wenn man hergekommen ist, hat man auch die Leute mitgenommen. Aber das Ziel war, zum Filter, zum Decken, zum Wasser, zum Nahrungsmittel, Reis und so herzubringen. Und zum Schauen, wo sind überhaupt die schlimmst betroffenen Orte. Und am Schluss haben wir etwa 1000 Tonnen Material geflogen. Das ist vielleicht ein kleiner Beitrag, aber für die Leute, die vor Ort sind, ist das sehr hilfsreich gewesen. MAF ist schon nach 2 Tagen vor Ort gewesen. Wir haben extra so ein sogenanntes Disaster Response Team. Da sind etwa 10 Leute weltweit verteilt. Und wenn man so Katastrophen wie Haiti, sind wir auch im Einsatz gewesen, so etwas passiert, dann werden die Leute geschickt. Das sind wirklich krisenerprobte Leute. Und aus der Schweiz raus ist der Daniel Juzzi, der war 17 Jahre in Afghanistan gewesen. Der kennt also die Situationen, wie man da muss umgehen. Und der war nach 2 Tagen schon da gewesen. Und hat die ganze Logistik am Flughafen übernommen. Das ist relativ schwierig, weil man hat die ersten Hilfsgüter sind schon gekommen. Zum Teil hat es 11 Maschinen gehabt, hat er mir erzählt. 11 Maschinen, die in der Luft gekreiset haben und gar nicht haben können landen in Kathmandu, weil sie nur einen einzigen Gabelstapler hatten, um sie zu entladen. Die sind völlig nicht für eine Katastrophe eingerichtet. Das wäre bei uns auch nicht anders. Und man hat gar nicht gewusst, was man selber machen mit Hilfsgütern und wie man sie selber verteilen. Und MAF hat dann dort die ersten 5 Tage angefangen, eigentlich die Logistik übernehmen, die Leute zu trainieren, auch zu schauen, eben, dass man Stapler und Sachen vor Ort hat, um das umeinander zu schieben. Man hat Flüge gemacht und geschaut, wo sind die betroffenen Gebiete, auch zusammen mit der Regierung. Und hat dann erst am 9.5., also rund 10 Tage später, mit dem Flugdienst angefangen. Und das ist auch ein Novum. Ganz früher hatte MAF einen Helikopter gehabt. Jetzt haben wir etwa 20 Jahre lang keinen Helikopter in Betrieb gehabt. Und da hat man gemerkt, in Nepal kommt man nicht weiter mit Flächenflügen, weil viele Landepisten sind kaputt gewesen. Oder am falschen Ort, wo sie nichts genützt hätten. Und dann hat man Helikopter gemietet, 2 Stück. Und ist mit denen dann in den Einsatz, die fliegen heute noch. Wir haben das Ziel, eine permanente Basis zu errichten. Das ist ganz eine ganz interessante Geschichte. Man hat 3-mal probiert, eine Basis zu errichten in einem hinduistischen Staat. Oder? Also Nepal ist hinduistisch zu 90% und die anderen 10% sind Buddhisten. Die Regierung hat das nicht eingewilligt, weil wir eine christliche Organisation sind. Und jetzt hat man also nach dieser Katastrophe, nach 3 Monaten, haben wir den Status gehabt von der Hilfsorganisation. Und vorher ist es so um Millionenbeträge gegangen, man hat müssen zahlen, damit wir die Registrierung bekommen haben. Jetzt hat man sie einfach so bekommen oder so. Noch ganz kurz ein bisschen Werbung. Viele denken, ja, Flugzeug, Piloten, klar. Piloten braucht es auch, die sind auch hier unten drauf. Dadurch, dass wir relativ eine grosse Organisation sind, haben wir auch immer viele Stellen offen. Also 21 Piloten sind im Moment gesucht. Wir suchen aber auch andere Berufe, also Mechaniker und Avioniker, das sind eigentlich Flugzeugelektriker. Auch Manager, Logistiker und die in ganz verschiedenen Bereichen, also in Informationstechnologie, falls irgendjemand rauskommt mit Computer. Human Resources, also alles, was mit Personalmanagement ist, Finanz und auch Ingenieure, wo wir immer dankbar sind, wenn wir sie bekommen. Und was wir eigentlich ganz stark jetzt am Suchen sind, sind Manager. Man hat gemerkt, dass man eben sich immer stark auf Piloten fokussiert hat. Und wenn man Flüger zeigt in einer Runde, dann ist klar, Piloten werden gesucht und auch Mechaniker dazu. Oder? Aber die einzelnen Regionalprojekte sind zum Teil so gross geworden, die haben zum Teil 50 oder 60 Mitarbeiter. Da sind natürlich noch Wächter dabei für die Häuser und weiss nicht was. Aber das hat einen Rahmen, wo man einen Manager braucht vor Ort, um wirklich das Projekt dann auch zu führen. Und man kann nicht einfach irgendjemanden nehmen. Und das heisst auch nicht, dass ein Pilot, der vor Ort ist, ein guter Manager ist. Darum suchen wir jetzt speziell auch Manager in verschiedenen Bereichen. Wir haben auch immer Zivildienstleistende und Kurzzeiteinsätze. Also wenn jemand Interesse hat, zum gehen, egal welchen Alters. Wir haben letztes Jahr Leute kennengelernt, die knapp 60 waren und die haben gesagt, ja, wir gehen und sind jetzt im Einsatz. Also es ist unabhängig vom Alter. Und was wir natürlich auch ganz besonders brauchen, das ist grösser geschrieben als im vorderen Bild, wir brauchen Beter, Leute, die uns unterstützen, finanziell, aber auch im Gebet, weil das Gebet ist sicher ein Punkt, wo jeder mithelfen kann, auch wenn er vielleicht die finanzielle Situation nicht so rosig aussieht. Das ist in Tansania, 5H, Hope, auch wieder für Hilfe, Hoffnung, Heilung. Es gibt tonnenweise Material, also wenn der ein paar Leute haben gesagt, sie sollen ein bisschen surfen. Es gibt wirklich extrem viele Videos. Wir können stundenweise einfach quasi Fernsehen schauen daheim und die Arbeit anschauen von der MAF. Ihr findet Infos da. Ich bin auch nachher hinter beim Ausgang. Dort habe ich noch Infobroschüren und so und Kugelschreiber. Und einfach, wenn ihr etwas mitnehmen wollt oder etwas interessiert, könnt ihr mich natürlich auch das nächste Mal noch fragen. Oder wir gehen ja jetzt hier ein und aus von dort her. Das hat nicht das Problem. Und jetzt noch ganz kurz als Zusammenfassung, die, die vielleicht eingeschlafen sind, weil sie vollen Magen haben. MAF-Flugzeuge fliegen an die Orte, also die extrem abgelegenen Gebiete. Und alle 3 Minuten startet und landet weltweit ein MAF-Flüger. Und das heisst, alle 3 Minuten kommt Hilfe zu denen, die leiden. Hoffnung zu den Isolierten. Und Erleichterung von denen, die in Krise sind. Das ist Haiti, hier, ein paar Bilder von dort. Und Jesus kommt zu den Verlorenen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, da wär's sie. Und der Hans kann sich auch noch eins hier schnappen, als Geburtstagskind. Jetzt sogar noch alle Farben, schau.